SRF 3.
Was sind die gesicherten Fakten zum Giftgasangriff von Khan Sheikhoun in Syrien? Das Gespräch dazu mit dem Sicherheitsexperten. Die Neuenburger SVP schließt Nationalrat Raymond Clotu aus wegen eines Zerwürfnisses mit der Parteileitung und nicht bezahlten Mitgliederbeitrags. Der ehemalige ägyptische Innenminister Habib al-Adli soll für 7 Jahre ins Gefängnis. Er habe Dutzende Millionen Euro öffentlicher Gelder veruntreut. Info 3 mit Daniel Hof und Patrick Seiler. Er hat die Nachrichten.
Der Neuenburger SVP-Nationalrat Raymond Clotu ist aus seiner Partei ausgeschlossen worden, das sagte Clotu dem Westschweizer Radio RTS. Die SVP-Sektion Le Locle habe ihm schriftlich mitgeteilt, dass er nicht mehr Mitglied sei, weil er den Jahresbeitrag von 5'000 Franken nicht bezahlt habe und weil er die Parteileitung kritisiert habe. Clotu hatte angekündigt, er werde den Jahresbeitrag zurückbehalten, bis die finanzielle Lage der Kantonalpartei geklärt sei. Gegen den Ausschluss aus der SVP will sich Clotu nach eigenen Angaben nicht wehren, sondern in Bern als Unabhängiger weiter politisieren. Die SVP-Fraktion im Bundeshaus muss jedoch entscheiden, ob sie Clotu als Unabhängigen in ihren Reihen behält. Am Rand der syrischen Großstadt Aleppo ist ein Bombenanschlag auf einen Buskonvoi verübt worden. Mit den Bussen hätten Einwohner zweier Dörfer in Sicherheit gebracht werden sollen. Es gab mehrere Tote und Verletzte, berichten sowohl regierungsnahe Medien als auch die regierungskritische syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Gestern hat in verschiedenen Vororten Aleppos eine Evakuierungsaktion mit Bussen begonnen. Dutzende Busse warteten offenbar seit Stunden darauf, in die Stadt fahren zu dürfen. Gemäss den Berichten ließ ein Selbstmordattentäter in der Nähe eines solchen Konvois eine Autobombe explodieren. Nach dem Giftgasangriff auf den Ort Khan Sheikhoun in Syrien vor 11 Tagen werde es keine Straffreiheit für das Regime von Bashar al-Assad geben. Das schreiben die Außenminister Großbritanniens und Frankreichs Boris Johnson und Jean-Marc Ayrault in einem gemeinsamen Artikel in der britischen Zeitung Guardian. Es sei klar, dass das Regime für die Giftgasattacke verantwortlich sei, so die beiden Minister. Assad und Russland bestreiten dies. Johnson und Ayrault verweisen auf britische Wissenschaftler, welche Proben von Opfern des Angriffs untersucht hätten. Es seien Kampfstoffe eingesetzt worden, die nur die syrische Armee einsetzen könne, so ihre Argumentation. 4 Tage nach dem Sprengstoffangriff auf den Bus der deutschen Fußballmannschaft Borussia Dortmund hat der Spieler Marc Bartra das Spital verlassen. Das teilte der spanische Verteidiger auf Twitter mit. Der 26-Jährige war beim Angriff am Handgelenk und am Arm verletzt worden. Zurzeit bestreitet Borussia Dortmund das erste Bundesliga-Heimspiel seit dem Anschlag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Wer den Anschlag am Dienstag verübt hat, ist weiterhin unklar. Ein Gericht in Kairo hat den ehemaligen Innenminister Ägyptens wegen Korruption verurteilt. Habib al-Adli habe öffentliche Gelder veruntreut und solle deshalb 7 Jahre ins Gefängnis. Neben dem ehemaligen Innenminister wurden 2 weitere Männer verurteilt. Das Gericht verlangt von ihnen allen die Rückzahlung von insgesamt 100 Millionen Euro und hat zudem eine Buße in der gleichen Höhe verhängt. Das Urteil kann vor dem Kassationsgericht angefochten werden. Das Wetter. Morgen gibt es viele Wolken und dann dort fällt Regen bei 12 Grad. Im Westen ist es freundlicher und im Süden wird es mit Nordföhn ziemlich sonnig bei 24 Grad.
Info 3 Abend.
Gegen 90 Menschen starben vor 10 Tagen in der syrischen Ortschaft Khan Sheikhoun bei einem Giftgasangriff. Für die USA und ihre westlichen Alliierten ist klar, das syrische Regime von Präsident Assad hat dieses Giftgas eingesetzt. Ganz anders sehen das Syrien und sein Verbündeter Russland. Die syrische Luftwaffe habe in Khan Sheikhoun ein Chemiewaffenlabor der Rebellen beschossen. Dabei sei Gas freigesetzt worden. Was also ist Dichtung, was Wahrheit? Ich habe unseren Sicherheitsexperten Fredrik Steiger gefragt, welche Fakten 10 Tage nach dem Angriff als gesichert gelten.
Bestätigt werden kann, dass das Nervengas Sarin, ein hochgiftiges Gas, freigesetzt wurde, und zwar in beträchtlichem Umfang, was erklärt, dass es sehr viele Opfer gegen 100 Tote und noch viel mehr Verletzte gab. Von einem Nervengas sprach schon sehr früh die humanitäre Organisation Médecins Sans Frontières, und inzwischen konnte das auch bestätigt werden von der Internationalen Chemiewaffenbehörde und der Weltgesundheitsorganisation, die bei Opfern von Khan Sheikhoun Sarin in Blut- und Urinproben nachweisen konnten.
Es war also Sarin, das lässt aber keine Rückschlüsse auf die möglichen Verantwortlichen zu.
Zumindest keine direkten Rückschlüsse. Es gibt nach wie vor keinen Beweis, vor allem nicht aus unabhängiger Warte, wer schuld an diesem Sarin-Einsatz gewesen sein könnte. Es gibt allerdings sehr viele Indizien, die auf das syrische Regime hindeuten.
Waren denn seit dem Angriff unabhängige Beobachter im Ort Khan Sheikhun?
Es waren Journalisten dort, zum Beispiel von der französischen Nachrichtenagentur AFP. Es waren auch schon UNO-Vertreter in und um den Ort in den letzten Tagen, auch Vertreter von Hilfswerken. Aber eine eigentliche Untersuchungskommission mit Experten für Chemiewaffen von der Internationalen Chemiewaffenbehörde OPCW in Den Haag, eine solche Untersuchungskommission, war vorläufig noch nicht dort und konnte dort noch nicht recherchieren.
Russland und Syrien sagen, die Rebellen hätten dort ein Chemiewaffenlabor betrieben. Ist das glaubhaft?
Es ist nicht wirklich plausibel, vor allem weil die Erklärung, die Interpretation der Russen und der Syrer sehr widersprüchlich ist. Es fängt schon an beim Zeitpunkt des Angriffes. Sie sprechen von einem, also die Russen und die Syrer sprechen von einem Angriff um den Mittag herum. Allerdings gibt es Belege dafür, dass es bereits am Morgen am fraglichen Ort Giftgasopfer gab. Es geht weiter mit dem Ort des Angriffes. Dieses angebliche Lager oder diese Fabrik für Giftgas der Rebellen, die hätte sich im Osten der Stadt befunden. Die Opfer traten aber hauptsächlich im Norden der Stadt auf. Es gibt überhaupt auch keine Belege, dass es eine solche Fabrik, beispielsweise Bildbelege, dass es eine solche Fabrik, ein solches Lager dort überhaupt je gab. Und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass dort eine Explosion stattfand. Und das müsste eigentlich der Fall gewesen sein, wenn ein Sarinlager in die Luft gesprengt würde. Denn einer der Ausgangsstoffe von Sarin ist explosiv.
Russland verhinderte diese Woche im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution, die eine unabhängige Aufklärung des Giftgasangriffs verlangt. Warum dieses russische Veto, wenn angeblich nicht Assad hinter dem Angriff steckt?
Das ist in der Tat eine sehr widersprüchliche Haltung. Moskau behauptet ja, es wolle rasch eine umfassende Untersuchung, aber dann verhindert es eben eine Resolution, die genau dies will. Laut Darstellung der Russen gab es im Resolutionsentwurf Passagen, die von den Syrern, vom syrischen Regime, zu viel Offenlegung verlangt hätte, beispielsweise Einsicht in die Flug- und Einsatzpläne von Piloten. Aber es kann durchaus auch sein, dass der Grund für das russische Veto einmal mehr hauptsächlich ein politischer Grund war, nämlich erneut im UNO-Sicherheitsrat Bashar al-Assad den Rücken zu stärken.
Information von unserem Sicherheitsexperten Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Morgen wird in der Türkei über die Verfassungsreform abgestimmt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht geben soll. Der Abstimmungskampf war sehr aufgeheizt. Innerhalb der Türkei, aber auch im Ausland, wo Regierungsmitglieder Werbung für das Präsidialsystem machten oder machen wollten. Der Ausgang der Abstimmung ist völlig offen. Aus Istanbul der Bericht von Iren Meyer.
Nervös sind sie alle und an Dramatik mangelt es nicht.
I don't want to think the election will result as yes, because it seems that the end of Turkey to me.
Ich will gar nicht an ein Ja denken, das wäre das Ende der Türkei. Der junge Wähler, Vollbart und eindringlicher Blick tönt wie ein Linker, ist aber ein Rechter, ein ganz Rechter. Seine politische Heimat ist die ultranationalistische MHP, die vierte und kleinste Partei im türkischen Parlament. In vielem so etwas wie die kleine Schwester der regierenden AKP. Das offizielle Ja zum Präsidialsystem lag also auf der Hand, aber die MHP ist zerstritten. Die Politikerin Meral Akşener forderte die Parteispitze heraus, wurde aus der Partei ausgeschlossen und hat in den letzten Wochen eine Nein-Kampagne der Nationalisten angeführt und rechte Stimmen gegen die Verfassungsreform gesammelt, die vielleicht entscheidend sein werden, wenn das Rennen knapp wird. Vielleicht. Keiner weiß es. Alles ist offen. Der junge MHP-Wähler denkt nach und relativiert dann sein Weltuntergangsszenario mit kämpferischen Tönen.
So if the election ends up with yes,
wenn es ein Ja wird, werden wir gegen dieses System kämpfen, damit es nicht eingeführt wird. Nervös sind sie alle und denken sich alle möglichen Szenarien aus, sehen schon eine starke, unverwundbare Türkei vor dem inneren Auge, ein Land, vor dem alle Welt Respekt hat, weil es von einem starken Präsidenten in eine bessere Zukunft geführt wird. So sieht es dieser Ja-Wähler, der jeden Tag Kinder mit dem Bus in die Schule fährt.
Ja
sagen, das ist meine Pflicht als Bürger. Und diesem heuchlerischen Europa, das die Demokratie für sich pachten will, einen Denkzettel verpassen. Das Gerede von einer Einmannherrschaft und Autokratie ist nur Angstmacherei. Fast keine Emotionen, sondern eine Art kämpferische Nüchternheit prägte den Abstimmungskampf derjenigen, die am meisten benachteiligt war, die prokurische HDP. Aber bei der HDP nichts von Larmoyanz. Weiterkämpfen, weitermachen, egal ob ja oder nein. Das ist die Devise der HDP, der Kurden, der Minderheiten generell. Auch dieser Akademikerin. Unmittelbar wird sich nichts ändern, ob ein Ja oder Nein. Nach einem Ja wird es im selben Stil weitergehen und ein Nein wird auch keine Wunder bewirken. Höchstens langfristig die Lage vielleicht etwas normalisieren. Wahrscheinlich müssen wir aber zuerst noch tiefer fallen, bis es wieder aufwärts geht. Bei einem Nein wäre die große Frage, wie Präsident Erdogan reagieren würde. Dem Meinungsforschungsinstitut MAG, das der AKP nahesteht, stellt sich diese Frage nicht. Seine letzte Prognose waren 56% Ja. Der Chef der Konkurrenzfirma Akkam aber hält dagegen mit 53% Nein. Große Nervosität und ein offener Ausgang.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF, heute Nachmittag verantwortlich Patrick Seil und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.